Frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage.
Heute mit dem Samir, Filmregisseur und Filmproduzent. Samir, ich habe mir ein langes Gespräch mit der Claudia Lesser, die du geführt hast. Und ich habe es eigentlich noch gut gefunden. Es war irgendwie ein gutes Gespräch gewesen. Wie hast du es gefunden?
Ich habe es sehr, sehr gut gefunden. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin mit einem gewissen Vorurteil angegangen, wie Teleclub und
wieso?
So. Ich habe gedacht, ja, weil ich gedacht habe, ja, das ist etwas, wo man einfach so ein bisschen Glanz- und Gloria-mässig einfach ein bisschen oberflächlich.
Nicht so deine Schiene.
Nicht nur meine Schiene, sondern einfach die Art und Weise, wie man halt heutzutage probiert, People interessant zu machen. Es heisst ja People Talks und so. Und bin dann sehr, sehr, sehr angenehm überrascht gewesen.
Dass, ja, sie ist eben gut. Sie ist eben sehr gut.
Ja, sie ist sehr gut.
Weiß sie, und, aber sie hat ein anderes Image. Ich finde, das ist klar. Sie hat wirklich so ein Image, genau wie du jetzt gesagt hast. Und eigentlich ist sie
ja, ganz anders. Genau. Darum habe ich mich extrem gefreut, dass meine Vorurteile wieder leid worden sind. Und das ist wirklich eine total interessante Auseinandersetzung, kann ich jetzt wollen sagen. Aber es ist eigentlich ein Gespräch gewesen, aber im Sinn von Auseinandersetzung.
Nein, es ist aber richtig,
sich wirklich miteinander beschäftigt. Ja, man hat sich wirklich miteinander beschäftigt. Und ja, das hat mich noch Eindruck gemacht. Vor allem, weil sie natürlich auch sich wirklich interessiert hat für dann, ich sage jetzt mal, nicht nur die oberflächlichen Dinge, du bist von dort und dann bist du da angekommen und was ist denn, sondern auch, was eigentlich das mit einem auslöst und warum, dass man auf das sich bezieht, auf seine Vergangenheit und so. Es ist tief gegangen.
Ja.
Und zwar in einer Lockerheit, die mir auch gefallen hat.
Also, ja, das war das Grenzchen für Claudia.
Es ist lustig, dass wir jetzt über Claudia Lesser redet. Ja, herzlichen Gruß, wenn sie den Podcast los. Und sie hat bei mir mal so eine Face-Analyse gemacht. Magst du dich erinnern, sie hat eine Zeit lang eine Sendung gehabt, wo sie so, da bist du so zu einem italienischen Gesichtspsychologen.
Ah ja, genau. Ja.
Und dann hast du das Gesicht so zeigt. Ja, und dann hat er das analysiert. Das war im Fall recht heavy gewesen. Weil er hat dann so gesagt, wenn man so auf der Seite, ich weiß nicht, ob du das hast, ich bin auch älter, also, auf der Seite die Falten hat, weißt du, so, wo so ein bisschen senkrecht, so außen am Maul, so abziehen, so senkrecht.
Ja.
So ein bisschen gegen innen.
Das kommt normalerweise, oder?
Ja, eben, aber wenn man die so ein bisschen ausgeprägt hat, dann sage ich mir jemanden, der gerne andere Leute schlägt. Das ist so ein gewisses Anzeichen von Brutalität. Und ich habe dann wirklich noch monatelang nachher immer geschaut, so, wie ist es mit diesen Falten so, weißt, auf der Seite. Und ich habe ja recht viele Falten. Ich weiß ja gar nicht, wahrscheinlich habe ich so ein Rallye-Anzeichen. Nein, aber es ist einfach so gut, wenn man dir so etwas sagt. Weißt, und dann, das ist ja, ja.
Ah ja, das ist eine Disruption, oder wie man heutzutage sagt, Disruption, wo dann dich total, weil auf so eine Idee kommst du gar nicht, dass irgendeine Falte von dir mit, sozusagen mit deinem Charakter zu tun hat, wo du wirklich gar nicht willst, irgendwie damit zu tun hat.
Er hat dann auch gesagt, wir haben vorhin eine Schildschuldung gemacht, der Schauspieler. Und er hat gesagt, nein, das ist eben ganz stark. Das habe ich auch so indiskret gefunden. Aber ich meine, es ist ja egal, oder? Das ist eigentlich ein altes Schildschutti, oder? Das ist ja nicht irgendwie sagen. Ja, das einfach so zu Medien
geplant. Medienkonsum, über meine Person.
Wir reden ja da. Die Unterhaltung da ist ja explizit nicht jetzt über den letzten Film. Du hast ja unglaubliches Glück gehabt, kann man sagen. Glück im Unglück von der Corona-Krise.
Das
weil dein Film ist gerade noch zack rausgekommen und total verbreitet und er ist umgekreist in der ganzen Schweiz und hast überall den Film zeigen können und so. Und dann ist gerade Lockdown gewesen, oder?
Ja, so der Tessin haben wir müssen dann absagen. Aber
die Arbeit das ist Tessiner. Jetzt...
Es wären auch nicht so viele Kinos gewesen wie da. Das ist das
echt arschhart gezogen.
Das ist so.
Du hast ja schon mehrmals das erzählt, aber es ist doch irgendwie beeindruckend, wie du als Siebenjähriger kommst du in die Schweiz und du kommst aus einer, ja, aus einer Stadt, eigentlich, wo sie war, man könnte sagen, ein bisschen wie Paris in den 60er Jahren, in der ganzen Aufgeschlossenheit, Modernität und ja. Frauen studiert, und kein Schleier, und gar nicht, keine religiöse, säkularisiert und so weiter. Und es ist ja interessant, weil jetzt kannst du ja auch, du hast ja wahrscheinlich über die ganzen Jahre immer wieder verglichen, Irak, Schweiz. Ich nehme an, du machst immer wieder so Kulturquervergleich, oder?
Ja, das
also wenn du denkst, so, du reist ja immer hin und her und hast immer wieder so ein Irak-Erlebnis, also ein Bagdad-Erlebnis und dann kommst du wieder nach Zürich. Also ich meine, jetzt bist du nicht mehr, du hast ja sehr schön gesagt, das sei für dich gewesen, wie ein Merli, Märklin-Eisenbahn-Anlage
in die Schweiz kommen.
Also,
ja. Ja, es ist
wie Mendrisio.
Nein, und gleichzeitig auch noch so eine Polizist-Weckerli-Mentalität. Also, ich sage jetzt einmal, so, ja, also die, ich bin wirklich in eine Schweiz hineingekommen, wo man heute, also wo niemand mehr kennt, also außer mir,
ja,
also, die einfach älter sind. Meinst
du? Also, ich habe festgestellt, ja, ich finde jetzt gerade, gibt es auch wieder so die ganze. Also ich finde, jetzt spielt die Schweizer Mentalität von jetzt, weißt, ich überwache ein bisschen meine Nachbarn und ich schaue ein bisschen, wie viele Leute jetzt wieder in die Almen gehen. So. Also, es ist einfach so. Also, weißt,
gut, das ist der Ausdruck von der Polizist.
Und die Jungen.
Ich habe aber nicht nur, weißt, ich sage jetzt einmal, jeder Schweizer ist ein kleiner Polizist, denkt, sondern mehr auch in der Kleinheit, weißt, von der Anordnung. Also, und das hat ja mehr damit zu tun gehabt, wie die Städte, wie die Dörfer, wie sie funktioniert haben, wie die Menschen zueinander waren. Sind. Mhm. Wir leben heute jetzt in einer Schweiz, wo wirklich, also ich sage jetzt mal, von der Darstellung oder der Repräsentation wenig bis gar nichts mehr mit dieser Zeit zu tun.
Ja, es ist unglaublich, was sich verändert hat.
So gesehen verstehe ich jeden SVPler, der sagt, ich will wieder meine alte Schweiz zurück und was weiß ich. Yeah. Ja, das ist mal herzig und schön gewesen, ja, ich kenne das noch. Aber wir können die Welt einfach nicht mehr zurückdrehen.
Ja, eben, aber für mich ist sie nicht so herzig und schön gewesen. Das muss man einfach so sagen.
Nein, gut, die andere Seite ist natürlich der dumpfe Rassismus. Es ist interessant, man tut eigentlich den Zustand als Migrantenbub. Du kennst ja das von Kind. Wenn du mit deinen Kleinkindern unterwegs bist, wenn du irgendetwas gemacht hast, was auch ein bisschen außerhalb der Norm war, haben sie das alles peinlich gefunden, du musst jetzt das nicht so machen und so und so. Ich sage jetzt mal, der Druck von der Konformität, der Druck von der Normalität. Kind. Ja, aber das
sind
ja,
Konformisten.
Ja, und so bin ich aufgewachsen. Und ich kann natürlich ums Verroden wollen in Schweizer sein. Und ich kann ums Verroden mich wollen anpassen. Und irgendwann mal in der Pubertät merkst, sie wollen dich einfach nicht. Du willst einfach immer als Ausländer behandelt und auch so deklariert. Bis dann, wo ich sogar noch den Schweizer Pass bekommen habe, wo dann mir ein Polizist einfach grundlos sagt, du Papierli Schweizer, halt die Schnur. Weil du merkst einfach, du kannst machen, was du willst. Oder es ist,
du bleibst nicht.
Du bleibst ihn, oder? Also es gibt ja das Stichwort, oder? Man ist nicht per se ein Jude, sondern man wird zum Jude gemacht. Und das ist
ja,
so.
Ich habe ja jüdische Frau geraten, eine jüdische Familie geraten.
Ja.
Und mein Schwiegervater hat mir mal gesagt, weißt du, zu dieser Zeit, damals, wo die mit den namenlosen Konten die Geschichte abgelaufen
ist,
und das so ganz stark in den Medien war, hat er gesagt, weißt du, wir können ehrlich machen, wir können das so brav verhalten, wie wir wollen. Wir bleiben gleich Juden.
Ja, das verstehe ich gut. Läuft. Ja.
Und dann passiert ja dann immer wieder, wenn Migranten kommen, wenn die Flüchtlingsthematik kommt, wenn Islamismus, dann gehen sie immer noch zuerst mal schnell auf die Juden los. Also es kommt dann immer auch gerade die Juden, kommen auch gerade nochmal drauf. Das finde ich auch so wahnsinnig, oder? Ja, das ist wie so ein Stereotyp oder Matrix vom Rassismus oder so.
Ja.
Und das wird dann immer gerade auch noch auf, da gibt es immer gerade noch mal ein paar Hakenkreuze auf den Friedhof.
Genau.
oder was weiß ich. Oder irgendwelche Verschwörungstheorien leben wieder auf. Die leben ja jetzt wieder auf, oder?
Ja, also jetzt ist wirklich erst.
Also, ja, das ist Hochzeit für...
Ja, super, also ich merke es ja jetzt. Ich bin ja jetzt in engem Kontakt mit meiner Verwandtschaft auf der ganzen Welt. Und es ist schon interessant, also von Neuseeland bis Amerika und von Moskau bis London. Was es dann alles für Ideen gibt und dann, weißt du, so...
Du hast ein unglaubliches Informationsnetz, kann man sagen, oder?
Ja, das kann man sagen.
Diaspora. Du hast ja eine einzige Diaspora-Community als Verwandtschaft, oder?
Das stimmt, ich kann nicht
aber was erzählen denn die von den verschiedenen Orten? Kannst du ein paar Sachen, kannst du ein paar so kulturelle Unterschiede, oder wie ist das eigentlich?
Ja, ich sage mal, die in Neuseeland haben am Anfang einfach alles irgendwie ganz eigenartig gefunden und eben, dort ist es dann so gewesen, komm, das kann doch nicht sein, das ist irgendeine Weltverschwörung und was weiß ich. Eine Woche später, wo es dann nachher losgegangen ist in Neuseeland, ist dann gar nichts mehr von Weltverschwörung rum gewesen, weil sie gemerkt haben, das kleine Viechli, das sich da ausbreitet, das kann niemand kontrollieren. Das kann man nicht einfach nur konzentrieren und sagen, das hat nur mit denen zu tun oder mit Zebnen und so. Und auf der anderen Seite bin ich mir echt nicht bewusst gewesen, zum Beispiel meine Halbschwester in Richmond, Virginia, also ja, quasi im Schatten von Washington oder vom Weißen Haus,
wo sie ja.
Das ist ein Desaster. Ich meine, das ist, es gibt, ihr Mann hat neben dem Studium hat er noch einen kleinen Kiosk aufgemacht, damit sie gut überleben können. Und sie sind beide quasi doppelt angestellt. Oder? Also wie man es halt so weiss aus Amerika, dass man zwei Jobs muss haben. Also sie studieren beide noch. Business, also und Buchhaltung. Sie sind beide, sie ist ja Ingenieurin gewesen, Elektroingenieurin. Und er hat für den Sicherheitsdienst gearbeitet, für die Amerikaner nach dem Krieg.
Okay.
Darum sind sie auch dort. Und jetzt
also CIA sind beide, oder NSA oder was?
Du, ich weiß
oder
nicht.
Homeland Security.
Nein. Im Irak für die Amerikaner. Also er ist übersetzt.
Im Irak für die Amerikaner.
Oh. Ja.
Okay, und sie sind jetzt nicht, hat der Kiosk, ja?
Ja, und es gibt nichts. Also wenn sie sagt mir, wenn ich kann für ihn bestellen, Mundschutz. Es gibt einfach niemanden mit Mundschutz. Ich kann Gummihandschuhe bestellen. Es gibt niemanden. Also es muss ein totales Desaster sein, sogar auf dieser Ebene vom der Markt wird es ja schon richten, oder? Die grossartigen Geschichten, die uns in den letzten 40 Jahren erzählt worden sind, verkehren einfach mit einem Schlag ist nichts. Nichts ist vorbereitet, es gibt keine Reserven, alle gehen bankrott. Und tatsächlich, also die Chiffre, die ich gesehen habe, weißt, mit den Arbeitslosenzahlen, die sind ja mit einem Schlag einfach auf so eine Millionenhöhe aufgegangen, dass das gar nicht mehr visuell kannst darstellen, oder? In der Statistik. Und das ist tatsächlich so. Sie sagt einfach flächendeckend, links und rechts ihre Nachbarn und alles, alle. Und dann merkst du schon, dass wenn du bei den einfachen Leuten landest, dass eine ganz andere Wahrnehmung da ist von dieser Krise. Als andere.
Sie kommen ja beide aus letztlich apokalyptischen religiösen Zusammenhängen. Also Christentum und
und Schiiten
sind apokalyptische Religionen. Apokalyptische Religionen, was am Schluss einen Weltuntergang gibt. Und ich glaube, dass das maßgeblich beiträgt, dass man eine gewisse Anschauung hat von solchen Krisen. Oder? Dass man die Extrapolation von so einer Krise ist eigentlich immer ein bisschen apokalyptisch. Und das, es wird auch so ein bisschen. Es wird auch in dem so ein bisschen, man könnte sagen, beschworen. Es wird ein bisschen beschworen. Ist das bei deinen schiitischen Verwandten, spürst du das auch? Was ist ein Unterschied zu der christlich geprägten Kultur, wie man so etwas wahrnimmt, so eine Katastrophe?
Also ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ich empfinde das jetzt nicht so apokalyptisch, was da läuft, sondern ich kann ändern.
Ich habe es polarisiert. Also ich rede jetzt. Ja. Ich sage, für mich die Religion, ist... nicht du oder ich.
Mhm. Also ich kann jetzt die Krise nicht...
Das Christentum hat ein Ende, also sieht ein Ende, aber...
Das stimmt. Aber würdest du jetzt die Krise sozusagen als...
Vision her...
Als Ausgangspunkt nehmen für die Apokalypse?
Nein, ja, nicht. Ich bin...
ja, das weiss ich schon, nicht du.
Nein, aber ich stelle fest, dass ich habe heute wieder etwas gelesen, es ist vielleicht die Ankündigung, die Ankündigung von einer viel grösseren Krise, die kommt. Also die Krise ist jetzt eigentlich vielleicht die Ankündigung von der globalen Krise, von der Ökologie, von der globalen Krise, von der globalen Krise, von den Migrationsströmen oder irgendetwas. Und das ist wie die Beschwörung von, das ist erst der Anfang, das kommt dann schon auf die
Gut.
Und ja, natürlich. In buddhistisch geprägten Gesellschaften schon ein bisschen weniger. Da gibt es kein Ende, oder? Es gibt kein Ende von einer Gesellschaft oder von einem individuellen Leben oder von einer Kultur. Es gibt das Konzept von der ewigen Wiederkehr. Und das ist ein bisschen anders.
Das stimmt. Ich würde jetzt mal behaupten, das eine hat ja damit zu tun, wie man das Bild darstellt als Gesellschaft oder als Gemeinschaften. Und das andere ist immer noch das Individuum. Und das Individuum, im Individuum, glaube ich, gibt es einen totalen Eigensinn gegenüber all diesen apokalyptischen Ideen oder auch Fortschrittsglauben oder was auch immer. Der Eigensinn der Menschen führt die dazu, dass sie auf eine Art auch probieren, im Englischen gibt es besseres Wort, der Common Sense, oder?
Common Sense,
herauszufinden, muss ich mich wirklich von dem jetzt befehlen lassen, von dieser Idee, wie ich leben soll oder was ich machen soll. Und ich glaube, der Eigensinn im Moment ist ja interessant, hat dazu geführt, dass sogar Politiker alle Geschichten, was man ihnen gesagt hat, das System wird zusammenbrechen. Es wird alles, die grösste Krise wird dann auskommen. So. Ist ihnen egal gewesen. Das Wichtige ist an dieser Sache, jetzt da ist, dass ich sage jetzt mal, die Unversehrtheit von der Körperlichkeit von der Menschen ist an erste Stelle gerückt. Und das hat ja auf eine Art auch zu einer unglaublichen Solidarität geführt. Also ich meine, das ist schon... Es gibt immer Menschen, die dagegen verstoßen, aber wenn wir jetzt eigentlich uns umschauen, ist es egal,
aber was vor allem beeindruckend ist, dass wir einen Teil von der Bevölkerung vor allem schützen, nämlich die älteren Menschen, oder? Oder die Menschen mit Vorerkrankungen, oder einfach die, die das betrifft. Ja, mich zum Beispiel.
Ja, uns zwei. Ich
sage, die Eltern, also Gesellschaft, ja. Und was aber auch passiert und was offenbar an verschiedenen Orten beobachtet worden ist, ist, dass die älteren Leute sich jetzt ein bisschen schämen, wenn sie auf die Straße gehen oder ein Problem haben, weil sie schief angeschaut werden, oder? Wir machen das alles für dich da und jetzt gehst du einfach auf die Straße oder gehst einfach in den Coop, oder? Weil du willst Milch kaufen. Und dass das dann so ein bisschen wie eine... Also wir machen jetzt das alles für euch, gell? Wir müssen schon wissen.
Weißt, ja gut, das waren auch mediale Kampagnen, die das suggeriert haben. Ich glaube, jeder Mensch, der schnodrigste Sekunde, der irgendwie im Blick rumschnödet oder in einem Privatsender über die Alten, weiß genau, dass er eines Tages auch alt wird sein und das alles auch auf das muss zählen können, auf die Solidarität. Ich bin da nicht so pessimistisch in dieser Sache.
Es ist einfach interessant, wie du plötzlich eine Welle erzeugst von Solidarität für eine bestimmte Gruppe von Leuten, wo man bis jetzt wie einfach gar noch nicht wahrgenommen hat. Oder? Weil alle sind ja auch schon gestorben an diesen Grippefolgenerkrankungen zu viel größere Zahlen. Und man hat sich immer, es ist einfach ein bisschen am Arsch vorbeigegangen. Ich zähle mich dazu. Weißt? Es ist wie so, ich habe mich auch nie gegen Grippe geimpft. Und jetzt habe ich auch irgendwann begriffen, du impfst dich ja für die anderen, oder? Und weißt du, so, das finde ich beeindruckend. Die Frage ist einfach, wie lange das hält, die Solidarität.
Ja, oder? Das ist natürlich die Grundsatzfrage im Ganzen. Also was interessant wird sie nach dieser Krise, ich meine, alle Behauptungen, die man uns erzählt hat, dass dass wir dieses und jenes nicht hängen machen. Und ich sage jetzt mal, der wahre Wert war wichtiger als alles, oder? Dass man Sachen muss kaufen, dass man Sachen muss produzieren und so. Jetzt merkt man auf einmal, es nützt überhaupt nichts mit Geld, etwas wollen zu machen, was es nicht gibt. Es gibt keinen Impfstoff. Impfstoff kann man nur herstellen, wenn Leute sagen, wir müssen jetzt einen Impfstoff herstellen, dann kannst du noch lange mit Geld kommen. Dann kannst du noch lange behaupten, die Weltwirtschaft werde so oder so oder so sein. Aber der Witz ist ja, dass jetzt erstmal Menschen merken, ja, ja, wenn keine Schutzmasken gemacht worden sind, dann kann man sie auch nicht kaufen. Wenn's keine,
man kann
wenn
sie keine nicht zaubern.
Intensivstationen, ja, alles das. Und,
nein, interessant ist, wir haben ja einen Überfluss.
Es gibt eine grosse Chance, nachher wirklich eine andere Diskussion können zu führen.
Mhm. Wir haben ja einen unglaublichen Überfluss an sich. Ja. Immer noch. Ja. Oder vor allem.
Ja.
Und, aber gerade ein paar wenige Sachen fehlen. Das ist der
Punkt. Genau.
Also wir haben unglaublich viel Schrott und Müll und unbrauchbares Zeug.
Also, genau.
Und jetzt gerade die Sachen, was ja.
Ja, und die andere Gefahr ist natürlich schon, was die Chinesen machen. Ich meine, so ein technototalitäres System, wo dann nachher alles kontrolliert und sagt, ja, ja, wir können das alles planen, wir können auch die ganzen Intensivstationen jetzt aufbauen und dieses, wir können das Spital in einem Tag aufbauen und was auch immer, aber das zu Ungunsten von der Freiheit, und das ist natürlich die andere Gefahr, wenn man dann einfach bei uns das behauptet. Aber gut, das haben wir jetzt schon alles in allen Zeitungen schon diskutiert.
Ja, du siehst ja, wie sich die einzelnen Regimes... Ja, genau. Ich habe heute etwas Interessantes gelesen, dass, wegen der Chinesen, dass schon im 11. Jahrhundert hat es etwas gegeben, das heißt Tikka. Und das erzählt ein indischer Arzt, ein New Yorker. Tikka ist schon im 12. Jahrhundert bekannt, dass man bei Pocken, hat man bei den Leuten, die Pocken überstanden haben, den Auswurf genommen und hat den auf die Venen, angeschnittene Venen gelegt von den Kranken. Aha.
Zum Antikörper.
Und hat sie, ja, also quasi das Konzept von der Impfung. Und ist, das hat die Inder haben das von den Arabern gehabt. Und die Araber wiederum haben es von den Chinesen gehabt, wo das noch früher erfunden haben. Also, das ist schon noch interessant, oder? Weil du hast ja auch in dem letzten Gespräch, du erzählst du auch, dass du in die Schweiz gekommen bist und denkst, warum muss ich immer sagen, dass wir auch eine entwickelte Kultur haben im Irak, warum muss ich immer sagen, dass wir genauso auf der Höhe sind und dass es zum Beispiel Poesie, aber eben auch Wissenschaft, oder? Dort natürlich viel, viel früher geht. Und, dann erwähnt er, dass Lady Montgomery im 17., 18. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert, eine Frau vom Generalgouverneur von Indien, schreibt, hey, seht das, wie man Kind Pocken, zerriebene Pocken Substanz ja, von Kranken, die sie überstanden haben, einem Kind
eingerieben
auf Wunde und das Kind wird nicht mehr krank. Und sie schreibt das heim nach England und sagt, das sei viel versprechen, das Kind werde jetzt überleben. Ja. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend, dass das im 18, Anfang 18. Jahrhundert schrieb das eine Engländerin zurück nach England aus Indien.
Aber das ist schon auch interessant. Also ich meine, das ist, dass wir da immer noch in einer Gesellschaft leben, wo immer noch eine Idee hat, dass sie zivilisatorisch überlegen sei.
Absolut. Absolut.
Und wenn du willst, ist es eigentlich in der Menschheitsgeschichte, die jetzt ein paar tausend Jahre ist, ist das ein kleiner Furz von 200, vielleicht maximum 400 Jahren. Und das wird sich jetzt garantiert umkehren. Europa wird ein kleiner Wurmfortsatz werden von Eurasien. Und wir wissen ja heutzutage mit den modernen Landkarten, dass Afrika sowieso viel grösser ist als alles andere.
Afrika ist viel grösser, wenn man die richtige die Mercator-Projektion verlässt.
Und wird eine ganz andere Rolle spielen in der Geschichte der Menschheit und so weiter. Also von dem her, vielleicht ist das... Ist die Krise schon auch interessant, weil sie auch vielleicht Menschen zu einer gewissen Demut bringen wird im Sinn von... Wir sind nicht der Mittelpunkt. Und zwar nicht nur auf einem Kontinent, sondern überhaupt auf dieser ganzen Welt.
Auch in Bezug auf die nichtmenschlichen Tiere sind wir nicht der Mittelpunkt. Ja. Jetzt haben wir richtiges Big Picture beschrieben. Und mit dem hören wir jetzt gerade auf.
Ah, okay, ist schon so weit.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja. Merci dir.
Alles Gute, bleib gesund.
Ein anderes Mal. Ja,
ja. Ciao, bleib gesund. Tschüss. Ciao, Samir. Tschüss.
Das war «Frei zu Hause», ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeigen, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und den anderen Tageszeitungen von Tamedia. Oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps.